DW Menschen und Märkte.
Fast alles wieder möglich. Zumindest in Europa sind die Grenzen wieder offen. Alles für den Impfstoff. Deutschland beteiligt sich am Biotech-Unternehmen CureVac. Und alles auf eine Karte. Saudi-Arabien will den Umbau der Wirtschaft. Doch Corona grätscht dazwischen. Das und mehr jetzt im Wirtschaftspodcast der DW. Ich bin Nicolas Martin. Herzlich willkommen. Die deutsche Bundesregierung rät wegen des Coronavirus von Reisen in mehr als 160 Länder außerhalb der Europäischen Union ab. Eine entsprechende Reisewarnung gilt bis Ende August. Innerhalb der Europäischen Union sieht die Lage seit heute wieder ganz anders aus. Hier öffnen die Grenzen fast aller Länder. Touristen und Geschäftsreisende können kommen. Gerade für die stark von der Corona-Krise betroffene Tourismus- und Luftfahrtbranche ein Lichtblick. Aber nur ein kleiner, wie Jan Plate berichtet.
So mancher, der in der Nähe der großen deutschen Flughäfen wohnt, der mag sich zuletzt gefreut haben, wie ruhig es war. Denn die Corona-Krise hat die meisten Flieger am Boden gehalten. Für die Branche kam es aber einer Katastrophe gleich. Von daher überrascht es an der Börse niemanden, wenn es nun von Fraport, unter anderem dem Betreiber des Frankfurter Flughafens, heißt, die Zahl der Passagiere ist im Mai gegenüber dem Vorjahresmonat um gut 95% eingebrochen. Doch war das schon der Tiefpunkt? Immerhin sind mittlerweile einige Beschränkungen wieder gelockert. Der Verkehr nimmt langsam zu. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, der IHK, erwartet durch die Grenzöffnungen innerhalb der EU Effekte auf die globale Wirtschaft. Es könnte für die deutsche Wirtschaft sogar wie ein zweites Konjunkturpaket wirken. Dennoch dürften viele Menschen noch vorsichtig bleiben mit Reisen. Deswegen droht beim staatlich geretteten Ferienflieger Condor Stellenabbau. Etwa 15-25% der Stellen könnten abgebaut werden, wird der Condor-Chef in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung zitiert. Das wären bei Condor zwischen 650 und 1000 Stellen. So wie bei TUI Fly oder der Lufthansa über Stellenabbau verhandelt wird. Bei der Lufthansa könnte es um bis zu 22.000 Stellen gehen. Denn die Aussichten für die Branche bleiben noch länger ziemlich düster. Nicht nur der Lufthansa-Chef rechnet damit, dass sich der Flugverkehr erst in etwa 2 Jahren normalisiert. Und gerade erst wurden neue Corona-Fälle aus China gemeldet, die Sorgen um eine zweite Welle auslösen. Die Grenzen werden wieder geöffnet, aber die Sorgen bleiben.
Jan Plate berichtete. In China hat die Corona-Pandemie ihren Anfang genommen und in China ist sie auch zuerst weitestgehend eingedämmt worden. Deshalb wird in der Volksrepublik auch schon länger wieder produziert und gehandelt. Heute veröffentlichte die Statistikbehörde in Peking Zahlen zur Industrieproduktion und zum Konsum im Mai. Steffen Wurzel.
Seit dem Höhepunkt der Coronavirus-Krise im Februar und März hat sich die chinesische Wirtschaft spürbar erholt. Aber die neuen Zahlen der Statistikbehörde in Peking machen deutlich, es gibt weiter Probleme. So ist die Industrieproduktion im Mai zwar um 4,4% gestiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat, weil Wirtschaftsexperten aber mit einem noch stärkeren Plus gerechnet hatten, sind heute viele enttäuscht. Ebenfalls schwächer als gedacht haben sich die Umsätze im chinesischen Einzelhandel entwickelt. Grundsätzlich ist inzwischen ein Trend erkennbar. Die Industrieproduktion erholt sich in China besser und schneller als der Konsum. Die neu registrierten Coronavirus-Fälle in Peking haben heute für zusätzliche Unsicherheit gesorgt, und zwar bei Aktienhändlern im gesamten Asien-Pazifik-Raum.
Steffen Wurzel berichtete. Und Sie haben es gehört, vor allem in Peking gibt es wieder einige Neuinfektionen, die die Behörden aufschrecken lassen. Diese kleinen und größeren Corona-Brandherde werden wohl zur sogenannten neuen Normalität gehören, bis ein Impfstoff das Virus tatsächlich in die Geschichte eingehen lässt. Weltweit ist deshalb auch ein Wettlauf um einen Impfstoff entbrannt und Deutschland will ganz vorne mitlaufen. Martin Polanski.
Deutschland wird 300 Millionen Euro in das Biotech-Unternehmen CureVac mit Hauptsitz in Tübingen investieren. Konkret soll die Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW einen Anteil von 23% an CureVac übernehmen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier begründet dies mit der besonderen Bedeutung der Biotechnologie. Diese erfolgversprechende Schlüsselindustrie müsse in Deutschland gehalten werden. Der Staat wolle aber keinen Einfluss auf geschäftspolitische Entscheidungen nehmen. CureVac forscht unter anderem an einem Impfstoff gegen das Coronavirus, aber auch an neuen Therapien gegen Krebs. Mehrheitseigner Dietmar Hopp freut sich über den Einstieg des Bundes bei CureVac. Die Corona-Krise habe die Bedeutung der Biotechnologie sichtbar gemacht. CureVac war im März in die Schlagzeilen geraten, weil die US-Regierung angeblich Interesse an dem Unternehmen und dessen Forschungsergebnissen hatte. Washington dementierte die Berichte allerdings. Kommentar von Wirtschaftsminister Altmaier heute: Germany is not for sale.
Martin Polanski berichtete. Und wir bleiben beim Thema Impfstoff. Am Wochenende hat Deutschland gemeinsam mit Frankreich, Italien und den Niederlanden mindestens 300 Millionen Dosen Impfstoff beim britischen Pharmaunternehmen AstraZeneca bestellt. Dabei ist ein Impfstoff noch gar nicht entwickelt. Klingt verrückt. Deshalb spreche ich jetzt mit Alexander Nuyken, Pharmaexperte der Beratungsgesellschaft EY. Sie untersuchen immer wieder den Zustand der Pharmaindustrie. Mit Blick auf Corona zählen Sie derzeit 161 Impfprojekte. Sie betonen aber auch, dass 97% der derzeit erprobten Impfstoffe gar nicht das Licht der Welt erblicken. Ist das, was Deutschland, Frankreich, Italien und die Niederlande da machen, also reiner Aktionismus?
Nein, das würde ich so nicht sagen. Also erstens mal ist die Zahl 97% eine Schätzung. Wir wissen nicht genau, wie viele Impfstoffe am Ende das Rennen machen werden. Aber bei der Entwicklung eines Impfstoffs gibt es ein paar wesentliche Hürden. Einmal ist es natürlich die Erprobung und Zulassung. Das Produkt muss sicher sein, das Produkt muss auch wirken. Aber eine ganz wesentliche Hürde ist, dass ausreichend Produktionskapazitäten vorhanden sein müssen. Das heißt, am Ende ist nicht entscheidend, welcher Impfstoff zuerst entwickelt ist und zugelassen ist, sondern welcher zuerst in ausreichender Zahl produziert werden kann, sodass wir dann eben auch den in der Breite in die Bevölkerung bringen können. Und hier setzt der Punkt ein, warum jetzt Kapazitäten schon sozusagen aufgebaut werden, obwohl es noch gar keinen Impfstoff gibt. Denn das ist ein Wettlauf gegen die Zeit und zu warten, bis der Impfstoff zugelassen ist, um dann anzufangen, Produktion zu planen, das würde Jahre dauern. Und deswegen parallelisiert man das.
Es heißt ja immer, das Pharmaunternehmen, das dann den Corona-Impfstoff entwickelt, das schwimmt dann quasi im Geld, das hat ausgesorgt. Die Pharmaindustrie wiederum behauptet, dass es hierbei vor allem um die Verantwortung der Branche für die Weltgesundheit geht und gar nicht um die Rendite. Was denken Sie, was stimmt denn nun?
Ich glaube, das eine und das andere, beides hat seinen Wahrheitsgehalt. Also im ersten sehen wir hier schon, dass die Pharmaindustrie auf der Pharmaindustrie eine unheimliche Verantwortung lastet. Im Prinzip gibt es für Covid keine Lösung ohne den richtigen Impfstoff und ohne die richtigen Therapeutika. Insofern schaut alle Welt auf die Pharmaindustrie und diese Verantwortung liegt auf den Schultern. Wir sehen auch einen noch nie gekannten Effort, Produkte zu entwickeln. Wir haben die 161 Impfstoffkandidaten besprochen, aber es gibt eben auch 242 Kandidaten für Therapeutika. Also wir sehen hier einen Effort, den es für kaum eine andere Gelegenheit gegeben hat. Auch Zusammenarbeit ist auf einmal möglich, die vorher undenkbar war. A, zwischen Staaten und Unternehmen, zwischen NGOs, also Organisationen wie die Gates Foundation und andere, die Geld in die Hand nehmen. Und eben der Pharmaindustrie, die ein erhebliches Risiko eingeht, weil alles ist klar, von diesen 241 Therapeutika oder 161 Impfstoffen werden die meisten nicht den Markt erreichen. Und das sind natürlich Investitionen, die zu 100% dann abgeschrieben werden müssen. Zum anderen ist es natürlich so, dass derjenige, der am Ende das Produkt hat, das am Markt reüssiert, auch ein Milliardenprodukt in der Hand hält und damit Milliardenumsätze machen wird. Aber Gutes tun und damit Geld verdienen, muss ja nicht unbedingt ein Widerspruch sein.
Was glauben Sie denn? Ist die Pharmaindustrie gut genug aufgestellt, um jetzt wirklich innerhalb der kurzen Zeit einen Impfstoff auf die Beine zu stellen?
Wir haben so einen Fall noch nie gehabt. Es ist für die gesamte Menschheit im Prinzip ein Präzedenzfall. Im Rückspiegel werden wir sehen, wo die Defizite lagen oder was wir hätten anders machen müssen oder besser machen müssen oder wo wir uns hätten besser aufstellen können. Aber ich habe Vertrauen darin, wenn ich das beobachte, was jetzt im Moment passiert, dass es zumindest alles Nötige oder alles getan wird, was getan werden kann, um die Kapazitäten aufzubauen, um die Produkte zu entwickeln, zu beschleunigen. Und da ziehen alle auch an einem Strang. Die Zulassungsbehörden haben beschleunigte Verfahren. Die Pharmaindustrie tut alles, was geht, um die Prozesse und Projekte zu beschleunigen. Mit Sicherheit immer wieder auch mit dem Aspekt, wir wollen auch die Ersten sein, die ein Produkt haben, weil sonst müssen wir es am Ende vielleicht abschreiben. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Effort, den es so noch nie gab. Und ich bin zuversichtlich, dass der auch Früchte tragen wird. Die Frage ist nur, wann. Also es gibt ja Optimisten, die von einem Impfstoff dieses Jahr ausgehen beispielsweise. Ich bin mir nicht sicher, ob wir dieses Jahr noch einen Impfstoff sehen. Und auch das Hochfahren der Kapazitäten dauert seine Zeit, selbst wenn wir jetzt schon anfangen zu produzieren. Wir reden ja hier von mehreren Milliarden Menschen, die am Ende geimpft werden müssen, um eine Immunität in der Gesellschaft herzustellen.
Aber
das dauert Zeit.
Sie würden sagen, vielleicht nächstes Jahr?
Ist alles Spekulation. Wir forschen seit 30 Jahren am Malaria-Impfstoff und haben keinen Impfstoff gefunden. Ich glaube, es gab noch nie so viele verschiedene Ansätze wie jetzt. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir hier einen finden. Aber es gibt keine Garantie. Und es gibt keine Garantie auf der Zeitschiene.
Vielen Dank für das Gespräch. Das war Alexander Nuyken, Pharmaexperte der Beratungsgesellschaft EY. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Und wir blicken nach Saudi-Arabien. Dort ist Ende 2019 der staatliche Ölkonzern Saudi Aramco an die Börse gegangen. Der saudische Staat nahm so umgerechnet 23 Milliarden Euro auf einen Schlag ein. Geld, das auch für die Umgestaltung der Wirtschaft sein sollte. Und da lautete die Richtung weg vom Öl hin zu erneuerbaren Energien und internationalem Tourismus. Doch Corona und die aktuell niedrigen Ölpreise haben ein Loch in die Staatskasse gerissen und gefährden die Pläne des Königreichs, wie Anne Almeling berichtet.
I think there's not many people that can say in 2019 that you're part of a project that is pioneering. That's why I'm here, is unlike anything else in the world right now.
Werbung für die futuristische Stadt Neom, ein Projekt, das alle anderen in den Schatten stellen soll.
Something you haven't seen before, something creative out of the box.
Zwischen Bergen und Wüste soll eine Hightech-Stadt entstehen, 30 mal so groß wie Berlin, im Nordwesten von Saudi-Arabien, direkt am Roten Meer.
NEOM is called the world's most ambitious project.
Das anspruchsvollste Projekt der Welt. So wirbt das Königreich für die gigantische Freihandelszone, die Technologiestadt, das Architekturwunder. 500 Milliarden US-Dollar soll es kosten, eines der teuersten Projekte der Welt. NEOM soll so viel wie neue Zukunft bedeuten und ist Teil der Vision 2030, eine Strategie, mit der Kronprinz Mohammed bin Salman Saudi-Arabien unabhängiger vom Öl machen will.
This is a very new part of Saudi Arabia for the young generation.
Doch dem Königreich mangelt es an Geld. Die niedrigen Ölpreise und die Corona-Pandemie bereiten dem Land enorme Probleme. Ende Juli beginnt die große Pilgerfahrt nach Mekka. Dafür reisen jedes Jahr mehr als 2 Millionen Muslime aus aller Welt nach Saudi-Arabien, eine wichtige Einnahmequelle für den Golfstaat. Aber ob die Pilgerfahrt in diesem Sommer stattfinden kann, ist unklar. Indonesien, das Land mit den meisten Muslimen weltweit, hat seine Teilnahme wegen Corona bereits abgesagt. Saudi-Arabiens wichtigste Einnahmequelle, abgesehen vom Ölexport, ist religiöser Tourismus. Und dazu gehören die Pilgerreisen. Sie bringen der Regierung sehr viel Geld. Wenn sie 1 oder 2 Jahre ausgesetzt werden, ist das langfristig nicht unbedingt ein großes Problem. Aber die Frage ist, werden diese Reisen, wenn die Corona-Krise überwunden ist, so groß wie früher? Fragt Omar Al-Obeidli, Forschungsdirektor des Center for Strategic, International and Energy Studies, einem Think Tank in Saudi-Arabiens Nachbarland Bahrain. Ein weiteres Problem für das Königreich: die niedrigen Ölpreise. Seit Jahresbeginn sind sie stark gesunken und damit auch die Staatseinnahmen. Für einen ausgeglichenen Haushalt benötigt Saudi-Arabien nach Schätzungen des Internationalen Währungsfonds einen Ölpreis von 80 US-Dollar pro Fass. Zurzeit ist das Öl nicht einmal halb so teuer. Dafür muss das Geld für immer mehr Menschen reichen. Die saudische Bevölkerung ist stark gewachsen. Außerdem sieht sich Saudi-Arabien stärker in seiner Sicherheit bedroht. Das bedeutet, dass die Öleinnahmen vernünftig verteilt werden müssen. Der Spardruck ist viel größer als früher. Das bekommt nun auch die Bevölkerung zu spüren. Anfang Juli will die Regierung in Riad die Mehrwertsteuer auf 15% verdreifachen und die Staatsausgaben um knapp 27 Milliarden US-Dollar senken. Beamte müssen bereits auf die monatlichen Zuschüsse zu den Lebensunterhaltungskosten verzichten. Projekte im Rahmen der Vision 2030 sollen gestrichen oder aufgeschoben werden. Die Krise erschwert die Umsetzung der Vision. Außerdem erfordert sie möglicherweise, Teile der Strategie zu überdenken. Denn die Vision basiert darauf, den Privatsektor produktiver zu machen. Dafür sind Investitionen nötig. Und die wiederum erfordern Zahlungsfähigkeit. Niedrige Ölpreise erschweren aber solche Investitionen für die Regierung. Hinzu kommt, dass bestimmte Teile der Vision Branchen betreffen, die möglicherweise eine lange Zeit von Corona betroffen sind. Tourismus zum Beispiel und die Luftfahrt. Diese Teile der Vision müssen vielleicht umformuliert werden. Dem Plan zufolge soll NEOM ab 2030 etwa 100 Milliarden US-Dollar zum Bruttoinlandsprodukt beitragen, pro Jahr. Doch dafür muss die Stadt der Zukunft erst einmal gebaut werden.
Anne Almeling berichtete. Und das war der Podcast von heute. Die Technik hatte Jan Winkelmann. Ich bin Nicolas Martin und morgen wieder für Sie da. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.
Das war ein Podcast der DW.